Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christine Jäger. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Sandstein Verlages. Und ich heiße auch sehr herzlich willkommen Herrn Michael Löffler. Herr Löffler ist der Amtsleiter Kultur der Stadt Zwickau. Und wir sitzen heute hier, weil die Stadt Zwickau im nächsten Jahr ihr 900-jähriges Stadtjubiläum begeht. Aus diesem Grund wollen wir heute einmal weit in die Vergangenheit schauen und nicht ganz so weit in die Zukunft, weil dieses Stadtjubiläum Anlass ist für ein großes Publikationsprojekt, was unter der Verantwortung von Herrn Löffler entsteht, die Chronik der Stadt Zwickau. Das wird ein Konglomerat von Publikationen sein, 3 Bände und dazu noch eine kleine Zusammenstellung historischer Karten. An diesen Publikationen arbeiten wir gerade. Das ist also im Moment eine Art Werkstattgespräch. Sie können uns ein wenig bei der Arbeit zuschauen. Diese Bände werden im Herbst erscheinen. Es wird 2 Bände davon geben, die sich ausführlich mit verschiedenen Epochen der Geschichte der Stadt beschäftigen. Es wird die Reformation auch eine besondere Rolle spielen. Es wird der Kohlebergbau eine besondere Rolle spielen. Und wenn das Ganze unter der Verantwortung eines Amtsleiters entsteht, der selbst nicht nur Ur-Zwickauer ist, sondern auch promovierter Historiker und der, bevor er im Jahr 2011 Amtsleiter wurde, über 25 Jahre in historischen Museen gearbeitet hat, dann können eigentlich alle sicher sein, dass das nicht nur eine sehr sorgfältig und sehr tiefgehende Beschreibung der Geschichte der Stadt werden wird, sondern dass es auch etwas werden wird, was die Zwickau und was ein sehr breites Publikum diese Inhalte sehr schön aufschließt und für alle eigentlich für lange Zeit ein Standardwerk zur Stadt Zwickau sein wird. Es wird also diese 2 Bände geben, die ausführlich die Geschichte der Stadt beschreiben. Und wer dazu dann nochmal einen knappen Überblick haben möchte in Form einer Chronik und von ein paar Statistiken und vielen Bildern, für den wird der Band 3 sicherlich das Richtige sein. Man kann alle Bände zusammen erwerben im Schuber zu einem günstigen Preis und wir bieten das ganze Werk natürlich an als zu einem Preis für Vorbesteller bis zum November, der nochmal als Subskriptionspreis besonders günstig ist. Das war jetzt so ein bisschen Blick in die Zukunft. Und Herr Löffler sitzt natürlich hier, um dann tatsächlich etwas über die Inhalte zu erzählen. Was wird denn in den Büchern zu finden sein? Ich sprach schon von den Essays zu den Epochen der Stadt. Und es wird aber auch sehr kurze und knappe Beschreibungen geben zu wichtigen Persönlichkeiten, die für die Geschichte der Stadt Zwickau Bedeutung gewonnen haben. Und über diese Persönlichkeiten wollen wir Ihnen jetzt vor allem einen kleinen Einblick geben in das, was Sie in diesen Bänden dann erwarten kann. Und ich übergebe das Wort an Herrn Löffler.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie also auch ganz herzlich hier auf dem Leipziger Messestand. Ich freue mich, dass Sie Interesse haben an der Zwickauer Geschichte, die also in einem Jahr, nee, nicht mehr einem halben Jahr zu lesen sein wird. Zu erfahren ist sie jetzt schon. Es gibt und gab eine Chronik, die wir zur 875-Jahr-Feier mal rausgebracht haben, an der ich selbst beteiligt war. Das haben wir aber damals nur zu zweit gemacht. Und als das dann fertig war, das Werk, habe ich gesagt, ja, es müsste eigentlich ganz anders, es müsste viel umfänglicher sein, aber das kann keiner allein und können auch nicht zwei machen. Und deshalb haben wir seit einigen Jahren eben dran gesessen, viele Kollegen mit involviert ins Boot geholt, an die 20 Leute sind das dann. Ich habe mir dann nur in Anführungszeichen den Hut aufgesetzt, die an dieser Chronik mitgearbeitet haben. Ich versuche mal ein paar Themen jetzt rauszufischen. Das heißt, rausgefischt habe ich sie schon vorher zusammen mit dem Verlag, um sie mitzunehmen, ein bisschen neugierig zu machen, was in diesen 900 Jahren und in dieser großen Chronik in den drei Bänden nun alles drin sein könnte. Natürlich kann man das jetzt nicht allumfassend tun, aber es gehört natürlich dazu, wenn wir sagen 900 Jahre, ja, wo geht's denn überhaupt los? Es geht los mit einer Urkunde, die wir leider nicht mehr so richtig im Original haben. Heute würde man sagen, aber es gibt eine beglaubigte Abschrift. Heute wäre die notariell bestätigt. Das gab es damals natürlich noch nicht, aber es gibt da andere Hinweise, wo man das also nachvollziehen kann. Im 15. Jahrhundert ist diese Urkunde abgeschrieben worden. Und es ist definitiv die Urkunde, die eben am 1. Mai 1118 mal ursprünglich ausgestellt wurde. Das war das allererste, was wir richtig greifbar haben in der Stadt Zwickau, zumindest auch schriftlich haben und zu sagen, tatsächlich am 1. Mai 2018 wird der große Festakt sein und natürlich davor schon auch diese Chronik im Handel sein. Also 1. Mai 1118 ist für uns signifikant wichtig. Aber man muss immer dazu sagen, wenn man die Urkunde hat, Zwickau ist eigentlich nicht die Stadt, aber das Territorium Zwickau ist viel, viel älter. Wir können eben durch die Denkmalpflege, durch die Archäologie Sachen nachweisen, die etwa 40.000 Jahre alt sind. Nur ist es eben damals keine dauerhafte Besiedlung gewesen, sondern es war eine sporadische Besiedlung. Die Leute sind wieder weggezogen, sie haben mehr oder weniger was vergessen oder verloren. Und das haben dann Jahrtausende später die Archäologen gefunden. Und gerade justament, das muss man vielleicht mal sagen, dieses Faustkeilblatt, das 40.000 Jahre alt ist, oder von mir aus auch 45.000, da streiten sich noch die Fachleute drüber, aber kommt uns bei 900 Jahren Stadtgeschichte nicht auf die paar tausend Jahre dann an. Dieses Faustkeilblatt ist zufällig gefunden worden, wie das so oft ist in der Forschung. Wir hatten im Ersten Weltkrieg auch Strafgefangene da aus Frankreich, die in Zwickau gearbeitet haben. Und bei diesen Arbeiten in einer Lehmgrube hat ein sicherlich vorbelasteter Archäologe, also ein französischer Kriegsgefangener, gesagt, oh, hier liegt doch irgendein Stein, der sieht nicht aus wie ein normaler. Hebt den hoch, hat ihn sauber gemacht und hat ihn letztlich weitergegeben, also im Museum gelandet. Dieses Faustkeilblatt verdanken wir also tatsächlich einem puren Zufall. Sonst müsste ich jetzt hier sitzen und sagen, Zwickau ist vielleicht so 7.500 Jahre nur alt. Also insofern sind wir ein ganzes Stück älter. Ja, aber schriftlich ist eben das immer ganz wichtig. Und da geht nichts über diese Urkunde, wo der Bischof von Naumburg damals bestätigt hat, dass die Marienkirche sicherlich nicht fertig war, sondern wir gehen davon aus, dass entweder, das geht aus der Urkunde leider nicht hervor, dass entweder der Grundstein gelegt wurde oder dass der Chor, der wichtigste Bereich der Kirche, fertig gewesen ist. 1118, die Marienkirche deshalb eines unserer wichtigsten Bauwerke in Zwickau, wird eine dominante Rolle spielen. Natürlich auch in der Chronik wird auch nicht nur verschriftlicht, sondern auch sozusagen verfotofinished werden in verschiedenen älteren Aufnahmen und Grafiken, die bis ins 18. oder 17. Jahrhundert zurückgehen. Also das ist der Einstieg in unsere Chronik, diese sehr wertvolle Urkunde. Eine andere sehr interessante Geschichte, Nummer zwei, sehen Sie einen Grabstein. Auch hier lassen Sie mich vielleicht ganz am Anfang eine Geschichte erzählen. Dieser Grabstein wurde 1983 in Meißen in der Kirche St. Afra gefunden. Da wird sich der ein oder andere erstmal fragen, ja, Meißen, St. Afra und Zwickau, aber ich komme gleich drauf. Auch da gab es Bauarbeiten in der Kirche. Man hat eine neue Heizung reingelegt, gräbt dort weiter runter und legt auf einmal einen großen Grabstein frei. Der ist zum Teil leider zerstört worden, das sehen Sie auch an dieser Replik. Aber der Baggerfahrer hat damals sofort gestoppt und hat dann Fachleute geholt, die haben den Rest freigelegt, das Grab unten drunter freigelegt. Ja, und es sind 4 Zwickauer Ratsherren, die dort liegen, die dort 1407 ganz ordentlich beerdigt worden sind, wenn auch die Vorgeschichte sehr blutiger Art auf etwas ganz anderes hindeutet und man sagen könnte, ja, die sind vielleicht dort nur missliebig verscharrt worden. Nein, nein, nein. Und zur Vorgeschichte muss man Folgendes sagen, das ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert 1407 in Zwickau und dann eben auch in St. Afra bzw. in Meißen. Zwickau als bedeutende Stadt in der Markgrafschaft Meißen hatte eine eigene Gerichtsbarkeit. Eigen heißt, sie ist natürlich vom Markgraf verliehen bzw. verkauft worden. Ein bisschen Geld hing da natürlich auch immer dran, ist ja klar. Auf jeden Fall hatten wir diese eigene Gerichtsbarkeit und hätten eigentlich damit machen können, was wir wollen. So weit, so gut. Aber wenige Jahre vor 1407 gab es einen Vogt in Zwickau. Das ist der einzige Beamte eigentlich, der markgräflich war. Alles andere waren städtische Beamte. Und der hat immer mit dem Markgrafen gekungelt, würde man heute in Sachsen sagen, hat mit ihm zusammengearbeitet, hat ihm Informationen gegeben, die gar nicht dafür geeignet waren, sondern die in der Stadt bleiben sollten. Und also negative Informationen über die Stadt, die aber zum Teil gar nicht gestimmt haben. Daraufhin hat dann der Markgraf, ich muss das ja ein bisschen abkürzen, um die Geschichte jetzt nicht breit auszuwalzen, aber der Markgraf hat uns die Gerichtsbarkeit entzogen. Und hat einen Stadtrichter eingesetzt, um zu sagen, also wir müssen mal in Zwickau ein bisschen auf Ordnung schauen. Und dieser Stadtrichter, obwohl er Stadtrichter heißt, der ist mir unterstellt, mir dem Markgrafen. Aber dieser Stadtrichter hat tatsächlich auch für den Markgrafen nur gehandelt, hat Geld in seine eigene Tasche abgezweigt, und zwar in großen Bereichen. Heute würde man da vielleicht, wenn man das umrechnen wollte, mindestens von 6- oder 7-stelligen Summen sprechen. Also das hat die Stadt auch fast an den Bankrott gebracht, zumindest von schwarzen in rote Zahlen, um es ganz einfach zu sagen. Aber dieser Stadtrichter hat alles immer positiv hingestellt, wenn er zum Markgraf musste, und in Zwickau hat er das Gegenteil behauptet. Bis der Markgraf starb. Das war im Frühjahr 1407. Und was haben wir in Zwickau getan? Haben gesagt, so, der Markgraf ist weg, der Neue ist noch nicht da. Wir hatten doch aber sowieso die Gerichtsbarkeit. Jetzt tun wir mal so, als ob wir sie immer noch hätten. Haben ein ordentliches Gerichtsverfahren durchgeführt. Das Gerichtsurteil war eigentlich unanfechtbar. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass wir eben das eigentlich nicht mehr hätten tun dürfen. Haben den Stadtrichter hingerichtet. Aber es hat natürlich nicht lange gedauert. Logischerweise gab es wieder mal einen neuen Markgrafen. Das waren dann die Neffen von dem Wilhelm, die an die Macht kamen. Und die haben gesagt, ihr müsst doch Hasenwilde sein in Zwickau. Ihr habt keine Gerichtsbarkeit. Das ist unser Stadtrichter, also unser markgräflicher Stadtrichter gewesen. So geht's nicht. Wer war das? Da haben sich die 4, die dort zu Gericht gesessen haben in Zwickau, als Schöffen, das war ein Bürgermeister und 3 Ratsherren, also nicht irgendjemand, gemeldet und haben gesagt, wir waren das. Die sollten mal bitte nach Meißen kommen. Das haben die auch getan. Und in weiser Voraussicht, die wussten genau, was ihnen blüht, haben die ihre Sterbehemden zu Hause nähen lassen, haben die mit eingepackt, sind nach Meißen gefahren und sind vermutlich noch am gleichen Tag ihrer Ankunft hingerichtet worden. Aber dann endete die Wut der neuen Herren. Sie sind ordentlich, wie Sie hier sehen, ordentlich beerdigt worden. Es gab eine große Grabplatte und der Frust endete auch ein Jahr später. Zwickau ist sozusagen wieder losgesprochen worden. Zwickau wurde nämlich gebraucht als reiche Stadt. Man konnte Zwickau nicht irgendwo zur Seite schieben. Und jedenfalls sind die Ratsherren dort beerdigt. Und das ist eine wichtige Geschichte, sowas. Und für mich ganz wichtig auch, wir haben nämlich 2007, als ich das zum 600. Male jährte, eine Ausstellung gemacht zu diesem Jubiläum, Blutgericht sozusagen in Zwickau und in Meißen, und haben die 4 Herren, Die liegen nämlich noch, allerdings jetzt nicht mehr an Meißen, seit 1983, eben als die Grablege freigelegt wurde, sind diese vier Skelette in das große Depot des Landesamtes für Archäologie nach Dresden gekommen. Dort liegen sie auch jetzt wieder. Und da habe ich damals diese vier Skelette nach Zwickau geholt. Es war ein bisschen komisch. Ich hatte eigentlich als Amtsleiter, ist der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister mein erster Chef. Und ich hatte den Chef von damals in der Hand und habe den dann wieder sortiert, dass der richtig liegt bei mir im Museum. Also es war eine komische Geschichte und etwas sehr Einmaliges. Wir kommen jetzt nun tatsächlich zu den Personen und wir sind bei einem, der ganz wichtig ist für die Reformation. In diesem Jahr, auch Zwickau, ja, ganz wichtig, eine Kollegin, die mitgefahren ist, hat vorher noch mal mich daran erinnert und sagt, Mensch, das musst du unbedingt auch sagen, wir sind ja, das ist ja richtig, die zweitwichtigste Stadt der Reformation. Wenn immer so heißt, Wittenberg, natürlich, wir wollen Wittenberg ja gar nicht in die Parade fahren, aber nach Wittenberg kam Zwickau. Vorher gab es da nichts. Nach Wittenberg, die erste Stadt, die Reformation wirklich im lutherischen Sinne durchgesetzt hat, war Zwickau. Und dazu hat eben auch dieser Stadtschreiber Stefan Roth hier beigetragen. Unter anderem damit, dass er bei Luther einige Vorlesungen in den 1520er Jahren besucht hat. Da waren wir mit der Reformation schon ganz, ganz weit durch in Zwickau, weil seit 1521 ein lutherischer Prediger bei uns angestellt war und seit 1524 auch nur noch in Deutsch gepredigt wurde. Aber in diesen Jahren justament hat er eben bei Luther immer am Katheder mitgesessen in Wittenberg, hat die Mitschriften getätigt und dieser Stadtschreiber hat eben auch dafür gesorgt, dass wir zumindest über viele Jahre oder ein Jahrzehnt sehr gute Beziehungen zu Luther hatten. Hat sich später geändert, aber nichtsdestotrotz ist der Stefan Roth uns immer noch wert und teuer. Und als wir jetzt rumgefahren sind, irgendwo im Namen der Reformation geworben haben, war für Zwickau Stefan Roth die wichtigste Person, den Herrn, den Sie hier gerade sehen, der im Übrigen ein kleines Häuschen gebaut hat. Man sieht, wie wichtig Stadtschreiber waren. Das Haus auch heute noch Hauptmarkt Nummer 2. Hauptmarkt Nummer 1 ist das Rathaus. Hauptmarkt Nummer 2 hat er gebaut, das Haus steht noch und das war eines der wenigen Häuser in Zwickau, die einen Wasseranschluss hatten. Also man musste nicht zum Brunnen laufen, sondern der Stadtschreiber Stefan Roth hatte eine Wasserleitung in seinem Haus. Zwar noch ohne Wasserhahn, das Wasser lief immer, aber das will schon etwas heißen, dass man so eine Wasserleitung im eigenen Haus hat. So viel vielleicht zu dem Stefan Roth und zur Reformation. Gehen wir eins weiter und sind bei einem auch sehr wichtigen Thema, da ist eigentlich die Reformation noch nicht weit, auch wenn wir hier ein Stückchen inhaltlich weiter sind, also zumindest zeitlich weiter sind, aber die Lateinschule hat auch schon bei der Reformation und bei Münzer und bei Luther eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt bei uns in Zwickau und sie ist ja noch ein ganzes Stück älter. Unsere Lateinschule hat eine Tradition, die aufs 13. Jahrhundert zurückgeht. Also das ist eine der ältesten Schulen in Zwickau gewesen, in Sachsen gewesen und hat einen ausgezeichneten, wenn auch sehr strengen Ruf genossen und hat deshalb immer diesen merkwürdigen Ausdruck Schleifmühle bekommen. Aber wenn man so mal zurückdenkt, wie unser aller Schulleben abgegangen ist, die Schule ging so 7 oder 7.30 Uhr los, denke ich, bei den meisten. Hier gab es einen Stundenplan, der zum großen Teil 5 Uhr Schulbeginn vorsah. Das ist schon natürlich eine heftige Geschichte. Und dafür waren natürlich die Rektoren dann auch zuständig, die zum Teil an diesen Ordnungen auch mitgewirkt hatten. Eher speziell hier der Christoph Daum nicht, aber es war einer der gelehrtesten Rektoren, die wir in Zwickau hatten. Er hat also schon in der Schulzeit mehrere Sprachen gesprochen, die uns heute relativ fremd sind. Also Latein und Griechisch mögen ja noch gehen, ne? Aber dann Arabisch und Hebräisch schon als Schüler zu sprechen, das will schon was heißen. Er war einer, der eben auch sehr sprachgewandt war und das aufgesogen hat wie die berühmte Muttermilch. Das ist nicht jedem so gegeben. Die einen sind halt mehr so die naturwissenschaftlichen Typen. Das war unser guter Herr Daum nicht. Aber er war ein sehr gelehrtes Männchen. So steht es auch bei uns von den späteren Stadtschreibern dann in einer Urkunde, ja, von schwächlicher Natur, aber ein gelehrtes Männchen. Und weil er so klein und schwächlich war, hätte man ihn beinahe auch gar nicht genommen für das Rektorenamt, weil man gesagt hat, naja, also ob der das überhaupt durchsteht. Ne? Aber er hat es durchgestanden und lassen Sie mich die kleine Anekdote noch berichten, auch dank seiner Frau. Meine Frau sagt immer, was wärst du ohne mich? Und das trifft wahrscheinlich auf viele Männer zu und auf ihn hier auch. Er hat dann eine 14 Jahre ältere Frau geheiratet und er gibt selber zu, was wäre ich oftmals ohne sie gewesen, wenn sie mich nicht bemuddelt hätte, wenn sie mich nicht bekocht hätte, wenn sie nicht meine Kleidung in Ordnung gebracht hätte. Oh, ich wäre oft des Todes gewesen. Und dann kommt zum Schluss noch ein wunderbarer, lustiger Satz. Wiewohl wir eine noch ältere noch viel lieber wäre, denn mit den Jungen, die sind nur geil und hoffärtig, ist nicht viel anzufangen. Die Alten sind sehr, sehr viel besser. Also das war ein Mann, der hatte mit Frauen eigentlich nicht viel am Hut, der hatte die nur gebraucht, damit sie ihn sozusagen am Leben erhält. Ne? Also eine ganz merkwürdige Figur eigentlich, aber eigentlich trotzdem wieder eine liebenswerte. Und da kommen wir nun in die moderneren Gefilde. Und sind schon hier im 20. Jahrhundert. Wir müssen auch große Sprünge machen, weil ich gerade hier auf die Uhr gucke und nur noch 10 Minuten zur Verfügung habe. Und sind bei August Horch, einem Mann, der Zwickau geprägt hat wie kaum ein anderer. Denn wir sind heute noch ganz offiziell im Logo. Wenn die Oberbürgermeisterin was offiziell schreibt, oder auch ich, dann steht dort oben drinne Automobil und Robert Schumannstadt. Ja, Automobilstadt sind wir nur wegen dieses August Horchs. Wenn er nicht nach Zwickau gekommen wäre, wären wir wahrscheinlich heute keine Automobilstadt und hätten heute sehr viel mehr Arbeitslose, muss man immer dazu sagen. Und auch hier spielt der berühmte Zufall wieder eine Rolle. Er hat ja sein erstes Werk in Köln, Ehrenfeld, gegründet, noch kurz vor der Jahrhundertwende, also vor der letzten vorletzten Jahrhundertwende. Und ist dann, weil das zu klein wurde, überall in Deutschland rumgefahren und hat dann zufällig in Reichenbach etwas gefunden, Reichenbach im Vogtland, unweit von Zwickau. Auch das war nach 2 Jahren wieder zu klein und er wollte eigentlich hierher gehen nach Leipzig. Aber in Leipzig hatte man ihm irgendwo die Tür vor der Nase zugeschlagen und das Grundstück, was er sich rausgeguckt hatte, war weg. Hat er weitergesucht und meinte dann, die eine Fabrik in Zwickau, eine alte Spinnerei, die würde gehen, die könnte man ausbauen. Und das hat er eben getan. Das war Zufall, dass er das getan hat und hat eben diese erste große Motorwagenwerk AG Horch gegründet. Ja, die ging aber nicht lange gut, nur wenige Jahre bis 1909. Und da nahm das Schicksal eigentlich seinen Lauf und es kam das, was wir heute noch haben, nämlich sehr viele solche Werke in Zwickau. 1909 hat man ihn rausgeschmissen, weil das alte Horchwerk nicht so gut lief. Er hat zu viel Geld nämlich verpulvert in die Dinge, die heute uns ganz wichtig sind, nämlich Werbung, und hat in den Motorsport Geld investiert. Aber die Autos beim Verkaufen, das haben ihn nicht so richtig interessiert. Da kamen keine richtigen Gewinne zusammen. Da hat man gesagt, Herr Horch, Sie sind zwar hier der Spiritus Rector und der wichtigste Mann, aber wie das so schön in dem Lied heißt, wir versuchen morgen mal, wie es ohne sie weitergeht. Und das hat man gemacht, man hat ihm den Stuhl vor die Tür gesetzt und Audi war dann auf einmal ohne ihn da und er hat gesagt, ich mache dann ein neues Werk auf, ich müsste bloß mal überlegen, wie das heißt. Die meisten in Zwickau kennen sowieso die Geschichte, dass er irgendwo mit einem guten Freund zusammensaß und der Schüler des Freundes, also der Sohn des Freundes, hat Hausaufgaben auch in Latein gemacht. Und die haben geknobelt und haben gesagt, Mensch, wie nennen wir denn nun das neue Werk? Und da hat der Schüler rausgerufen zu seinem Vater, Papa, warum macht ihr nicht einfach von dem Namen Horch das lateinische Audi draus? Da habt ihr es doch schon. Und das haben die auch gemacht. Und seitdem hieß das dann tatsächlich Audi. Und Sie wissen, dass später dann ja in den 30er Jahren die große Vereinigung kam mit den 4 Ringen, die es auch heute noch gibt oder als Wiedergründung nach dem Krieg. Und ich muss sagen, als das 100-Jährige dann war, war Robert Stadler bei uns in Zwickau zusammen mit dem Ministerpräsident, mit Herrn Tillich, große Festveranstaltung. Und was uns allen in Zwickau wie Öl runtergegangen ist, dass Robert Stadler vorne stand und hat gesagt, ich muss hier mal deutlich sagen, wir in Ingolstadt wären ja nichts ohne Sie in Zwickau. Ohne Zwickau würde es Ingolstadt heute nicht geben. Ein Raunen in dem großen Saal, das ist uns allen sehr gut bekommen, muss ich sagen. Also so viel vielleicht dazu. Wir müssen uns sputen. Ich sage noch ganz schnell was. Ich mache das jetzt kürzer mit Simon Schocken. Lassen Sie ihn ruhig mal da, weil das ja eine, wirklich eine große, wichtige Geschichte auch in Zwickau war. Gibt es heute nicht mehr. War mal der viert- oder fünftgrößte Warenhauskonzern. Wenn Sie jetzt überlegen, ob ich es nicht richtig weiß, mit vier oder fünf, das hängt einfach damit zusammen, dass vor uns sozusagen, vor Schocken, die Tietz-Brüder waren. Und die Tietz-Brüder sind einmal getrennt und einmal zusammengeführt, je nach Statistik. Und deshalb kommt manchmal die vierte und manchmal die fünfte Stelle raus. Also dieser große Warenhauskonzern Anfang des 20. Jahrhunderts in Zwickau gegründet. Mit den Nachfahren sind wir heute immer noch gut content. Also mit den Enkeln. Er hatte keine Kinder, aber sein Bruder sind wir oft in Jerusalem oder Tel Aviv unterwegs, weil es die Immobilien natürlich immer noch gibt, die leider allerdings im Moment leer stehen. Aber das können Sie dann alles nachlesen in der Chronik, was damit passiert ist und vielleicht noch passieren wird. Ein anderer wichtiger Herr muss, denke ich, unbedingt noch genannt werden. Das ist der Heinrich Braun. Schon alleine deshalb, weil unser großes Klinikum mit, ich glaube, an die 2000 Betten, das ist also nicht gerade klein, und von den Kliniken, die wir haben, das größte Klinikum auch in Zwickau ist, natürlich Heinrich Braun Klinik heißt. Und nicht ohne Grund. Heinrich Braun ist damals unter anderem über die Zwischenstation auch Leipzig nach Zwickau gekommen, weil er dort die Möglichkeit hatte, diese Klinik zu übernehmen, zu leiten, zu führen und weiter auszubauen. Völlig neu zu bauen zum großen Teil auch. So wie sie heute aussieht, ist es sein Verdienst und seine Idee, dass man also so verschiedene große Gebäude gebaut hat, das nicht in einem großen Komplex, sondern in verschiedenen Komplexen aufgeteilt hat. Das ist alles ihm zu verdanken. Und vor allen Dingen das, was heute jedermann von uns genießen kann, nämlich Lokalanästhesie, dass man guckt und sagt, ja, schneid hier mal auf. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Operation, wo ein Karzinom weggemacht werden musste am Brustbereich. Da habe ich aufpassen können. Der Chefarzt hat sich mit mir unterhalten. Das verdanke auch ich dem Heinrich Braun. Der hat das entwickelt, der hat das groß gemacht. Und zum Teil gibt es heute noch Prinzipien, wo es genauso angewendet wird, wie er das mal vorgeschlagen, entwickelt und analysiert hat. Das muss man sich mal vorstellen, über viele Jahrzehnte oder fast ein Jahrhundert hinweg. Also ein ganz großer Wissenschaftler auch, neben, ob man das überhaupt mal so sagen kann, neben seiner medizinischen Tätigkeit als Chefarzt und als Doktor. Ja, und vielleicht dann ganz zum Schluss noch zwei haben wir noch. Schaffen wir noch ganz schnell. Pechstein steht bei uns nun nicht im Namenswappen mit drin, aber Pechstein auch ein ganz wichtiger Mann. Wir haben es im vorletzten Jahr geschafft, endlich mal, dass wir auch ein eigenes Max-Pechstein-Museum jetzt in Zwickau haben. Nicht ohne Grund, das gehört ja nun auch dazu. Wir sind deshalb nun nicht jetzt auch noch Max-Pechstein-Stadt. Indirekt zwar ja, aber wir werden es nicht mit in den Namen offiziell aufnehmen. Also dieser berühmte Brücke-Künstler und auch wichtige Brücke-Künstler ist uns immer noch doch jetzt ein kleines Museum wert. Es wächst und gedeiht. Und denke ich, solange ich noch Amtsleiter bin, wird es auch weiter wachsen. Ich denke, dass ich da meinem Nachfolger mal ein ordentlich bestelltes Feld, wie das so heißt, übergeben kann. Und man muss ja auch bedenken, in 10 Jahren enden die Rechte der jetzigen Besitzer, also der Enkel, an den Kunstwerken. Die Namensrechte nach 70 Jahren sind sozusagen dann hinfällig. Das, also in 9 Jahren sind es, glaube ich, noch. Das wird unsere große Zeit dann sein für das Max-Pechstein-Museum auch in Zwickau. Ja, und last but not least, damit wir die Zeit auch einhalten, wenn ich das so richtig sehe, haben wir noch 3 Minuten. Und die 3 Minuten würde ich ganz zum Schluss noch dem widmen, der dann auch chronologisch am Ende steht, dem Gerd Fröbe. Ich habe ihn 2-3 Mal in Planitz, also in Zwickau-Planitz gesehen. Mein Vater hat nämlich öfters mit ihm Fußball gespielt, zu jungen Zeiten. Und da hatten die sich gekannt. Und wenn er dann mal da war, da hat er immer seine Mutti noch besucht und seine Tante. Dann haben natürlich die alten Fußballspieler sich auch gekannt und gegrüßt. Und zumindest, wenn er irgendwo im Gespräch war, dann hat mein Vater den Hut gelüftet. Und ich sage, warum nimmst du denn jetzt den Hut ab? Da drüben ist Gerd Fröbe jetzt gerade gelaufen, Mensch. Muss ich doch den Hut abnehmen. Also ich kann mich auch noch erinnern, für mich war das als Kind noch nicht ganz so wichtig, dass man dann mal die Hand geben durfte. Der berühmte Gerd Fröbe, für mich heute auch eine schöne Erinnerung. Und lassen Sie mich mit dieser Anekdote vielleicht dann auch schließen. Mein Vater war überhaupt kein Fernsehgucker, aber wenn Gerd Fröbe lief, dann da sage ich mal, Vater, du musst mal kommen schnell, es läuft gerade Goldfinger oder sowas. Die 5 Minuten, wo dann Goldfinger mal dran waren, hatten den Planitzer Dialekt. nicht synchronisiert, sondern so gesprochen, wie er auf der Straße gesprochen hat. Dann saß auch mein Vater mit am Fernsehen und hat gesagt, ja, genau so wie früher, so war Gerd Fröbe. Also das ist einer unserer berühmtesten Leute aus der jüngeren Vergangenheit. Er ist ja leider kurz vor der Wende schon gestorben. Aber es ist für mich auch persönlich immer eine schöne Erinnerung, wenn ich da einen Film sehe, dass ich dann sage, ja, den hast du auch noch persönlich gekannt. Und lassen Sie mich damit halt schließen. Damit sind wir durch in Husarenritt 900 Jahre Stadtgeschichte. Wenn Sie noch sehr viel mehr lesen wollen, können Sie das in einem halben Jahr dann tun, wenn die Chronik am Markt ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe.
Also von mir auch nochmal herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind alle jetzt wirklich richtig neugierig geworden. Wir haben doch das nächste halbe Jahr miteinander viel dran zu arbeiten. Und die Bücher können Sie, wenn Sie jetzt schon so neugierig sind, dass Sie die vorbestellen möchten, mittels dieser Flyer vorbestellen. Die liegen hier aus oder auch an unserem Stand hier in der Halle gleich um die Ecke F201. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.